Die alles entscheidende Schlacht Gut gegen Böse, Madame Moon gegen Reverend Mortem. Beide haben wahnsinnig viel Kraft. Doch die eigentliche Schlacht entscheidet ein armer Rikscha-Fahrer, der damit reingezogen wurde. Und weil alle zu blöde sind, entscheidet es am Ende eine Katze und eine Schlange.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Katzenparade im Mondenschein, im schönen, sonnigen Miami. Ronny, herzlich willkommen, ja. Auch du, zu American Rickshaw bei den Prime-Perlen.
Vielen Dank.
Ja, heute besprechen wir einen Trash-Film, der gar nicht so trashig aussieht, weil er bei Amazon in einem HD-Remaster vorliegt.
Ja. Wann wurde der gedreht? Ist auch, glaube ich, aus den 80ern, ne?
88. Also 89 genau. Kam er raus. Ja.
Also der sieht schon, ich sag mal, der sieht schon so aus, aber wenn du am ehesten erinnert dich das alles so ein bisschen an Karate-Tiger oder sowas oder an diese American Fighter-Sachen.
Also vom Stil her, so wie alles ausgeleuchtet ist und so, würde ich sagen, das ist so wie eine amerikanische Fernsehserie.
Ja.
Aus der Zeit. Und also immer so Licht drauf, sieht alles schön aus. Es wirft alles einen riesigen Schatten, gibt keine Lichtmotivation. Scheißegal, es ist immer hell, egal wo ein Fenster ist oder eine Lampe. Und auch im Dunkeln. Und ja, das macht den Film so ein bisschen, das gibt ihm so einen hübschen, wie soll ich sagen, also so eine Schicht von Qualität, durch die man aber sehr leicht durchstechen kann. Eine HD-Master und dann auch noch Film, ja, das hat was qualitativ Ansprechendes, allerdings ist der Film dann teilweise so konfus, dass man denkt, was ist jetzt passiert? Warum ist diese Folge von Magnum so seltsam? Oder Miami Vice. Wir sind ja in Miami. Denn heute geht es um den Film American Rickshaw, der auch unter dem Titel American Tiger erschienen ist. Oder unter seinem italienischen Originaltitel American Rickshaw. Und das muss man schon gleich hier sagen, obwohl das amerikanische Schauspieler sind, hat ein italienischer Regisseur und Produzent hier die Hand drüber gehalten. Also wir haben hier sowas Ähnliches, wie man es vielleicht so von Bud Spencer und Terence Hill-Film kennt. Ein italienischer Film, der in Miami dreht und alles sind voll die Amerikaner, aber nicht wirklich.
Ja, wir haben heute noch gar nicht erzählt, was Chris eigentlich, warum Chris heute nicht da ist. Chris ist diesmal abwesend, weil nachdem ja rausgekommen ist, dass sein Möbelgeschäft quasi mordende Möbelstücke verkauft, hat er die ganze Hütte angezündet, um halt irgendwie die Versicherung da zu kriegen. Ist rausgekommen, leider muss er sich jetzt erstmal quasi vor Gericht mit dem, mit der Versicherung rumschlagen und Versicherungsbetrug aus dem Weg gehen. Deswegen ist Chris heute abwesend.
Ja, aber er hat ja durch den Verkauf der mordenden Möbel so viel Geld gemacht, dass er sicher die Richter damit ohne Probleme bestechen kann und er dann in der nächsten Folge ein weiteres Abenteuer erleben wird.
Richtig. Schade eigentlich, dass er jetzt dadurch nicht mehr sich an seinem Reichtum halt laben kann, weil Richter kosten halt ein bisschen was, ne?
Genau, und er wollte uns ja auch mal zum Essen einladen, hat er auch noch nicht gemacht, der Sack.
Genau.
Ja, und es geht um einen Rikscha-Fahrer.
Ja, der so ein bisschen in absurde Machenschaften hineingerät, von denen er ja gar nichts wusste. Das ist so, erst ganz harmlos geht das los. Und der puppt sich dann immer mehr zu so einer fantastischen Geschichte. Am Anfang könntest du fast denken, okay, das ist jetzt hier so Thriller-mäßig so ein bisschen. Und dann wird es dann irgendwann fantastisch, mit ein bisschen Blut und Gore tatsächlich auch. Viel Brüsten. Ja. Und, also es klingt erstmal spannend, aber ist es halt dann auch gar nicht.
Ja, also es geht um den jungen Rickshaw. Also es gibt irgendwie in Miami, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist oder ob die sich das ausgedacht haben, es gibt dort Rikscha-Fahrer. Also da stehen dann junge Männer herum, alle super gebaut, mit meistens so ärmelfreien Shirts. Und die ja tun halt Touristen rumkutschieren in der Stadt. Und das ist so dem sein Nebenerwerb, weil er irgendwie Student ist. Der junge Scott, gespielt von Mitchell Gaylord. Und was gibt's da zu lachen? Das ist ein ganz normaler Name.
Oh Gott, ey, der Mann tut mir so leid. Ich glaube, der wurde so oft gemobbt. Der tut mir richtig leid, ne? Der hat auch gar nicht viele Filme gemacht, ne? Das sind, glaube ich, nur so ein paar, die er hatte auf seiner Uhr.
Ja, der hat auch nur so ein paar Credits als Stuntman und so.
Ja, ja.
Auf jeden Fall ist ein ganz normaler amerikanischer Junge, aber er hat irgendwie Vorhersehung vom Schicksal und deswegen gerät er nun in die Intrigen und Machenschaften um eine geheimnisvolle alte Frau, einen amerikanischen Riesenkirchen-Reverend, also wie man das so aus allen Klischees kennt, so ein Prediger, der seine eigene Kirche betreibt und immer um Spenden fragt und im Fernsehen auftritt dafür, um eine Stripperin, die ihn in eine Falle lockt, gestellt von dem Sohn des Reverend, einer anschließenden Schlägerei und einem Mord. Und das eigentliche Objekt, um was es geht, ist der Schlüssel zu einem Schließfach, in dem ein geheimnisvoller, sag ich mal so, Totem ist, der das Böse in der Welt einschließen kann, wie es diese alte Dame namens Madame Moon oder im Original Madame Luna ja tun soll. Und alle sind da irgendwie hinterher und dann kommt auch noch so ein Killer von einer Sekte, von dem Reverend, der gar kein Christ ist, sondern ein Sektenbetreiber und eigentlich das personifizierte Böse. Und die Polizei ist auch noch mit involviert und am Ende, ja, geht gerade noch mal irgendwie alles gut.
Ja, also gerade rausgekriegt hier, dass der Mitch Gaylord, der ist tatsächlich Sportturner gewesen. Der ist auch 2007 wurde er tatsächlich als einer so der 7 wichtigsten US-Sportturner ausgezeichnet, ist auch in der Hall of Fame, die es da halt gibt und so weiter. Und hat tatsächlich eher mehr so sporadisch mal so ein bisschen seinen Weg nach Hollywood gefunden.
Ja.
Und jetzt ist er irgendwie im Finanzwesen unterwegs.
Gute Entscheidung. Aber ich muss aber dazu sagen, ich finde, der spielt ziemlich gut dafür, dass es so ein B-Movie ist.
Ne, der, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, der hat mich die ganze Zeit wirklich an Karate-Tiger erinnert.
Vom Aussehen auf alle Fälle, ja.
Vom Aussehen, auch vom Look und Stil und so weiter und so fort. Also es hätte echt noch gereicht, dass die anfangen, irgendwann mal zu kämpfen sozusagen. Aber naja, das gab es halt leider nicht.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass er, obwohl das Drehbuch einige völliger Unfug ist, er spielt das ziemlich gut. Er haut sich da rein. Ja. Also da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Aber von der eigentlichen Handlung her ist es so, dass er sind so mehrere Ebenen, die da erzählt werden. Es wird erst so alles so nacheinander aufgemacht, woher die verschiedenen Charaktere kommen. Also es fängt damit an, dass er als Rikscha-Fahrer eine ältere Dame, die im Regen steht, mit ihrer Katze rettet, mehr oder weniger, und sie nach Hause fährt und sie ihm aus Dankbarkeit, die schickt ihm noch so eine Art Glücksbringer. Ja, und irgendwie weiß die Dame auch mehr. Das ist so eine alte chinesische Frau, die offensichtlich irgendwelche Zauberkräfte hat und dafür aber auch in einem riesen schicken Super-Apartment in einem Wolkenkratzer dort so mit Blick auf Miamis Küste wohnt. Und er wird so reingezogen in solche Machenschaften. Eine Stripperin, die von irgendeinem komischen, hässlichen, schwitzigen Typ irgendwie angesprochen wird in ihrer Strip-Bar, die lockt ihn auf ein Boot. Also sie geht zu ihm hin, sucht ihn sich aus, damit er sie mit seiner Rikscha auf dieses Boot fährt. Was er nicht weiß, auf diesem Boot, also sie will ihn dann gleich so, als macht halt vor, aus Dankbarkeit zum Sex verführen. Und hinter dem Spiegel einer Tür von einer kleinen Kammer in diesem Boot. Da sitzt ein Mann, nämlich dieser schwitzige, hässliche Typ mit der Kamera und filmt die dort. Also das ist wohl sein Fetisch. Also echte Menschen so zu beobachten und aufzunehmen. Und wie es dann sich rausstellt, ist er der Sohn des Reverend Mortem, der dort irgendwie eine lokale Berühmtheit ist. Da wird immer so eingeblendet, wie er da seine Predigten hält in seiner Megachurch, so heißt es. Und
das ist so vergleichsweise, wie heißt der Typ, der jetzt aktuell so bei Corona hier so abgegangen ist, wo immer alle gesagt haben, ja, so sieht ein Dämon aus, der in Menschenverkleidung ist.
Ja.
So kann man sich den Typen vorstellen.
Ja, also halt. Wenn diese amerikanischen Megachurch Reverend, die eigentlich nur die Leute irgendwie ausnehmen.
Ja, ja.
So einer ist das. Gespielt von Donald Pleasence,
ja.
Der irgendwie in diesem Jahrzehnt dann nach nach seinem Halloween-Erfolg, glaube ich, so ein B-Movie-Edel Nebendarstellerkönig wurde.
Ja, der hat so ja viel so mitgespielt. Ne, ich meine, beim Kampfgiganten war er auch mit dabei.
Ja.
Und
er begegnet uns immer wieder.
Aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, der ist ja im Endeffekt eigentlich so der bekannteste Star von allen und ich finde, der ist mit am schlechtesten.
Er wirkt irgendwie so ein bisschen konsterniert.
Also aber bisher Zeit. Auch in allen. Das war ja beim Kampfgiganten war das ähnlich. Da war der auch irgendwie so nur da. So, wenn er jetzt nicht nebenbei die ganze Zeit gehustet hätte, dann wäre er auch vergessenswert gewesen. Und ich finde, das ist hier ähnlich. Also weiß nicht, wollen wir dann gleich mal in die Highlights einschreiten oder willst du noch ein bisschen mehr auf die Figuren eingehen?
Na, ich habe ja vorhin das so ein bisschen so komisch zusammengefasst. Ich will nur mal ganz kurz die Storyline nochmal schnell auslegen, damit die Leute das verstehen. Also, na, und also der Scott kriegt das mit, dass er gefilmt wird. Der knallt erstmal der Stripperin eine und dann verbamst er den,
ja.
den Typen, der mit der Kamera. Ja, und reißt ihm im Kampf eine Kette ab, an der ein Schlüssel hängt. So. Ganz am Anfang des Films, bevor der Vorspann kam, hat man gesehen, wie so eine kleine Statue, die so aussieht wie so ein Cartoon-Wildschwein. Also so der Totem wird in so ein Schließfach geschlossen und da wissen wir schon, ha, der Schlüssel führt dazu. So. Nun ist es so, dass halt er den zusammenschlägt und dann will er der Frau nachlaufen, aber schafft es nicht, tritt noch irgendwelche Scherben vom Kampf und ja, macht die auch noch schön die Füße blutig und so weiter und will halt nur noch das Band holen. Aber der komische Typ hat noch aufgepasst, hat die Bänder, weil da so viele rumlagen, schnell ausgetauscht und tut dann so, als müsste er das aus der Kamera rausziehen. Und der Scott schnappt sich aber das Band und haut damit ab. So. Und denkt dann erstmal so, ich bin ja schön reingelegt worden, was für eine Nacht, alles scheiße. Kriegt dann aber nicht mit, dass dieser Sohn vom Reverend dann noch anschließend ermordet wird von einem Killer einer Sekte. Und der Killer ist so, dieser Typ, der ist auch in anderen Filmen immer so dieser Killer gewesen.
Daniel Green.
Der hat in vielen solchen Jim Carrey-Filmen unter von den Farrelly-Brüdern hat er mitgespielt.
Ja.
Habe ich dann nochmal nachgelesen. Ich dachte, der kommt mir so bekannt vor.
Ja, der hat aber, also kommen wir ja später noch drauf ein.
Also diese Henchman, mega ja. Fresse.
Ja, ja.
So, und jetzt ist es halt so, der wird ermordet und die Polizei ist halt jetzt auf der Suche nach dem Täter und der Killer ist auch auf der Suche nach dem Scott und bringt dabei noch den Mitbewohner von dem Scott um, weil er wissen will, wo er nun steckt und so weiter. Und nun ist Scott der Hauptverdächtige und auf der Flucht. Und zusammen mit der Stripperin, die jetzt irgendwie schlechtes Gewissen hat, weil sie nicht so richtig weiß, aber weil auch ihr Sohn bedroht wird von dem Killer und so. Naja, müssen die beiden sich irgendwie zusammentun, um halt, naja, dass sich den Fall aufzuklären oder irgendwie selber da rauszukommen und so weiter. Und auf jeden Fall ist es aber so, man denkt, okay, das ist jetzt wie eine Thriller-Handlung. So falsch verdächtigt, Hitchcock-mäßig. Nein, da ist auch noch Magie mit dabei, weil sich rausstellt, dass diese Madame Moon, die alte chinesische Frau, dort so eine Art übernatürliche, unsterbliche Wächterin ist. Und weil wir jetzt dieser Scott und dieser Sohn, dieser komische Typ, der Perverse, beide am 6.6.1966 geboren sind, sind sie beide irgendwie die Auserwählten, weil im Jahr des Tigers ist das die Zahl 9999, die große entscheidende Zahl, aber wenn man sie auf den Kopf dreht, weil das ja auf der anderen Seite der Welt ist, passt das jetzt mit 6666. Könnt ihr mir noch folgen?
So einfach ist Mathematik.
Genau, und diese Madame Moon, die schickt ihm immer so eine Katze oder irgendwelche magischen Kräfte. Ich kann es irgendwie alles telepathisch mitverfolgen und immer wenn es gefährlich wird, da kommt auf einmal eine Schlange oder die Katze oder sie steckt irgendwie was in Brand, irgendwie so mittels ihrer Gedanken und ja, auf jeden Fall ist halt das Böse ist der Reverend und den müssen sie dann auch alles besiegen und ja, das ist so ungefähr die Handlung.
Ja.
Ja, na, alles dann, klar. Ja, ja, unsere Highlights.
Genau, die Highlights. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich fand ja den Auftragskiller, der wird ja als Francis angegeben, den fand ich tatsächlich bedrohlich. Der hat mir besser gefallen als der eigentliche Bösewicht, weil den fand ich absolut blass. Also er war wirklich vergessenswert.
Das stimmt. Und er ist ja auch irgendwie nur so, wenn man sagen, er ist irgendwie ein Sektenmitglied, was man ihm nicht so ganz abkauft, weil er halt wirklich wirkt wie so der knallharte Gangster, dem keiner was sagen kann.
Also ich gehe stark davon aus, also es wird ja nie so richtig ausgesprochen, dass es halt so eine Sekte ist im Endeffekt so. Und ich gehe halt stark davon aus, das ist halt der Typ, der halt die schmutzige Arbeit erledigt für diesen, um halt irgendwie Beweise verschwinden zu lassen oder so. Also es ging ja hauptsächlich, glaube ich, darum, dass der Sohn von dem Referent quasi in den Geständnissen über diese Videokassetten da abgeliefert hat. Und das sollte der ja eigentlich sowohl beseitigen als auch wahrscheinlich dann diesen Schlüssel mit diesem Totem mal wiederkriegen, weil er dem das ja auch geklaut hatte. Und dafür ist er wahrscheinlich einfach da, dass er halt einfach diese schmutzigen Sachen für ihn halt erledigt. Und da ist er halt schön kaltblütig. Also da wirkt er sowohl bedrohlich, der erledigt seine Aufgaben ja auch eigentlich relativ gut, wenn er dann nicht immer von irgendeiner Schlange oder sowas halt eben aufgehalten wird. Aber ansonsten macht er seine Arbeit gut. Also das habe ich in anderen Filmen, habe ich das beschissener gesehen.
Ja, das stimmt. Also man kann jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie so großartig an irgendwie so Kameraschnitt, Action-Inszenierung meckern. Das hat, sagen wir mal, so ein amerikanisches Fernsehserienniveau aus den 80ern.
Ja.
Gerade so, da gibt es dann so eine Verfolgungsjagd in einem Parkhaus und dachte mir, okay, das passt jetzt auch so bei irgendwas wie A-Team und sowas rein. Das hättest du da auch gesehen oder keine Ahnung, was halt noch so aus dieser Zeit stammt. Und also so riesige Totalausfälle gibt es dann nicht. Also höchstens nur dann, wenn halt die Madame ihre Magie dann macht. Und das ist für mich auch so ein Highlight, weil da haben sie sich gedacht, ach du, müssen ja nicht keine Effekte machen und sowas. Auf einmal ist halt die Schlange da, wir zeigen nicht, wo sie herkommt. Er sieht sie halt irgendwie, Hilfe. Oder da ist eine Katze. Oder plötzlich bricht halt ein Feuer aus. Ja, da ist man erstmal schön verwirrt.
Ja, das ist halt so der Trash-Faktor irgendwie an dem ganzen Ding. Weil wo du halt sagen könntest, okay, das geht jetzt wirklich wie so ein Thriller halt eben los und sowas, hast du halt immer diese Trash-Einwürfe, dass du siehst, wie sie ihre Vision kriegt und dann auf einmal irgendwie, ganz lustig fand ich es, wo ihr Rollstuhl im Kreis gefahren ist, weil das Feuer ausgebrannt ist. Also sie hat halt so eine, die sitzt halt im Rollstuhl und hat halt so einen elektrischen Rollstuhl, der halt irgendwie automatisch fahrbar ist und so weiter und so fort. Und dann dreht die sich irgendwie im Kreis mit diesem Rollstuhl, hat dann irgendwie so Vision und dann siehst du, wie halt eben gleichzeitig auf dem Boot dieses Feuer ausbricht. So. Und du denkst halt auch, was soll der Scheiß? Ist das jetzt, weil es ihr nicht gut geht? Ist das Böse vielleicht, was sie versucht zu bekämpfen und sie schafft es halt nicht? Deswegen bricht es das Feuer aus. Also du kriegst halt nicht mit, was jetzt hier gerade vor sich geht, bis du dann bis zum Schluss irgendwann mal kapierst, okay, das ist sie die ganze Zeit, die versucht, ihn zu schützen.
Ja, und das wird halt alles nicht erklärt und das so von der, es gibt halt da keine so richtige Stimmung. Also so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so richtige Lichtstimmung, ob das jetzt Grusel oder so ist, weiß man nicht wirklich. Also selbst als der Francis, der Killer, in die Wohnung einbricht von dem Scott, um sie zu durchsuchen, die ist irgendwie ziemlich hell.
Ja.
Und er hat trotzdem eine Taschenlampe. Und macht doch einen riesen Lärm. Durchsucht dann irgendwelche Schränke und sowas und haut alles durch. Dann denkt er, da kannst du gleich das Licht anmachen, wenn du eh so laut bist. Das ist scheißegal. Ach ja. Also ein Highlight für mich waren auch die beiden Polizisten.
Ja, mit ihren chinesischen, was waren es, chinesischen Kalenderzeichen oder irgend sowas.
Naja, ich fände das, also dann dachte ich mir, also nicht nur, es gibt halt irgendwie den straighten Typen, der halt irgendwie der Oberkommissar ist und sein Gehilfe, der ist so ein bisschen wie der Charles Boyd bei Brooklyn Nine-Nine, nur halt erst in den 80ern und der erzählt immer irgendwas von seinem Horoskop und so ein Kram. Und dann denken wir, okay, ja, so ein kleines bisschen alberner Charakter, das sind seine Eigenschaften. Aber nein, tatsächlich, weil er so Ahnung hat von Horoskopen, findet er die Lösung, dass das was mit dem chinesischen Jahr des Tigers und diesen Zeichen dazu tun hat. Der ist tatsächlich noch für was gut. Da war ich wie ein bisschen begeistert, muss ich schon sagen.
Na, vor allen Dingen, das ist so geil, die zwei, könntest du fast denken, irgendwie so, dass der, okay, der Captain ist halt irgendwie, oder der Oberermittler sozusagen, ist halt eben so der typische Bullen-Charakter, sage ich jetzt mal. Also, dass der halt irgendwie da der Sache versucht, auf die Spur zu kommen. Und sein Sidekick ist aber so ein bisschen der Comic Relief, kannst du sagen. Also so ein bisschen der Lustige, nimmst du nicht so ernst, eher machst du dich als Zuschauer so ein bisschen über den lustig. Nee, ist halt nicht so. Die fahren die ernste Schiene mit denen und machen denen tatsächlich auch noch irgendwie wichtig und sonst irgendwas, dass der halt zur Hilfe beiträgt. Da bist du auch erstmal perplex und denkst, okay, ihr habt euch schon entschieden, was für eine Richtung dieser Film gehen soll.
Ja, es ist so, glaube ich, sagen wir mal so, es hat so das Gefühl, das ist halt wirklich so, wie ein Europäer amerikanische Filme sieht und sich so Versatzstücke nimmt. Das ist nicht so wirklich, wie ein Amerikaner einen Film machen würde, sondern wie einer, der denkt, wie man amerikanische Filme macht. Ist so mein Gefühl dabei.
Ja, ja. Also ich meine, bei einem Amerikaner hättest du, glaube ich, gar keine Angriffsfläche gekriegt irgendwie so. Ob das jetzt quasi ein lustiger Charakter sein sollte oder sonst irgendwas.
Richtig, also die sind irgendwie ein bisschen europäischer gestaltet.
Die, ja, naja.
Ja, sind auch progressiver eingestellt bei den schwulen Rikscha-Fahrer hier, dem sein Kollegen.
Ja,
den genau. Fand ich auch schön. Der ist bei mir hinten Highlights. Reingesprungen, die Rikscha meine ich. Aber die sind alle nett zu ihm, sagen, er schwul müsste man sein damit, weil der kriegt immer die schönen Passagiere.
Also generell muss man ja sagen, ne, da ist ja ganz, ganz wenig Fingerzeig irgendwie auf irgendwelche Schubladengruppen oder sonst irgendwas, sondern die sind, werden halt alle mehr oder minder gleich behandelt. Es wird sich über keine Gruppierung irgendwie lustig gemacht oder so.
Ja.
Es wird halt nicht auf die Stripperin draufgekloppt, dass das halt irgendwie verwerflich ist oder sonst irgendwas. Die Sekten werden jetzt nicht irgendwie sich über die lustig gemacht. Es wird nicht über chinesische Kultur lustig gemacht. Also, es wird alles recht mit ernsten Tönen behandelt.
Ja, international sozusagen.
Ja, ja, ja. Ein Amerikaner hätte es anders gemacht.
Vermutlich, ja.
Ja, so ein Highlight von mir ist zum Beispiel halt, weil das richtig trashig rüberkam, ist, als die Madame Moon erzählt, wie sie quasi zu ihrer alten Frau geworden ist. Also, also quasi, sie erzählt halt, dass sie, was sagt sie, irgendwie die Göttin der Weisheit oder irgend sowas halt.
Nein,
ist.
Nein, sie ist, glaube ich, die Weisheit, die Personifizierte.
Oder irgendwie sowas. Richtig, und es gibt natürlich irgendwie ein Gegenstück dazu. Und dann war sie halt, da war sie eben noch jung und hübsch und überhaupt, gibt es überhaupt auch wieder eine Bubi-Szene. Und die wird halt verführt
von
jemandem, der halt irgendwie so eine Porzellanmaske halt trägt. So. Und der auch gut gebaut ist und so weiter und so fort. Und irgendwann zerspringt diese Maske und dann siehst du Donald Pleasant mit so einem grün angemalten Gesicht. Auch komplett andere Körperbau. Ne? Also du siehst halt, das ist ein anderer Schauspieler jetzt auf einmal.
Ja, das ist, ich habe keinen Jungen dafür genommen, es ist einfach Donald Pleasance mit der Perücke.
Richtig, richtig, genau. So, der anfängt sie zu wirken, wenn du dann siehst, wie sie gewirkt wird, ist es wieder ein anderer Schauspieler sozusagen halt. Sie ist dann irgendwann ohnmächtig, dann siehst du wieder das Gesicht von Donald Pleasance, der halt auf diesen komischen Altar zugeht, wo halt dieses Götzenbild halt eben ist. Wieder ein anderer Schauspieler, der halt dieses Götzenbild aufmacht und dann zu sich nimmt. Wieder Donald Pleasant, den du halt irgendwie siehst, wie er halt eben von vorne gefilmt wird und das Ding mitnimmt. Und immer, wenn dieser Shot auf die Arme oder Hände kommt, du siehst immer, es ist ein anderer Darsteller sozusagen. Das ist also, dann nehmt doch gleich jemand anders her, Gott.
Ja, die haben ja, also ich dachte ja zuerst, weil die Schauspielerin von dieser Madame Moon oder Luna, wie sie dann noch im Original heißt, das ist ja eine Frau, die nicht so alt ist, die eindeutig auf alt geschminkt ist.
Ja.
Aber sie kommt trotzdem älter rüber, also sozusagen, dass die Schauspielerin nicht eine ganz, ganz junge ist, die man auf furchtbar alt geschminkt hat, sondern dass sie vielleicht irgendwie so, lass mal Mitte 40 sein oder so Anfang 40. Und da dachte ich, okay, also wenn du dann schon den Gag machst, dass du nicht die Originalschauspielerin ohne Make-up nimmst für die Rückschau, sondern eine ganz junge, dann könntest du auch für Donald Pleasant, aber dann erkennt man ihn wahrscheinlich nicht. Weil halt er sein
ich
Gesicht
eher,
so bekannt ist. Ja.
Ich habe eher das Gefühl, dass der gesagt hat, also ich möchte bitte gezeigt werden.
Und ich möchte die nackige Frau
anfassen. Ja, es hat das ist ja dann was ich mich dann so frage halt, ne? Also wenn der auf der einen Seite halt sagt, irgendwie so, er möchte da gezeigt werden und hast nicht, da wird nicht ein anderer Darsteller genommen. Warum hat er dann nicht auch dann, sag ich mal, die junge Madame Moon halt noch befummelt? So, also das habe ich halt auch nicht verstanden.
Nee,
so.
Ich das glaube ich nicht. Also ich glaube, aber ich vermute mal nicht, dass er das so gesagt hat, sondern das war wahrscheinlich die Idee vom Regisseur, von zu sagen, hier, das ist doch der hauptbekannteste Darsteller, den wir haben, der muss dann irgendwie in diesen Rückblick mit rein, egal wie albern das jetzt wirkt. Das hätte ich.
Naja, jedenfalls hat mich das sehr, also diese Demaskierung hat mich sehr an das Söldnerkommando erinnert, als der am Ende quasi seine Kapuze hatte, weil er irgendwie so eine komische Bemalung unten drunter hatte, die halt überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
Ja, ja. Und es ist halt auch so diese, ich weiß nicht, also die junge Frau, die sieht halt auch nicht aus wie die alte.
Nee, gar nicht.
Also
gar nicht.
Das ist halt so, die haben ganz andere Gesichtszüge und das ist. Ja, beide Chinesen sehen ja schweinig gleich aus. Also so kommt es mir so ein bisschen vor, von wegen.
Das Allerschlimmste ist ja vor allen Dingen auf IMDb und Letterboxd, wenn man da halt nachguckt, wer die Darstellerin ist, die junge Madame Wu, dann wird eine Regina Rodriguez gezeigt, die auch überhaupt nicht so aussieht wie sie. Ne? Also es wird auch nicht die Darstellerin gewesen sein. So.
Nee, da ist irgendwas falsch verlinkt. Also.
Ja, da ist definitiv irgendwas falsch. Und also wie gesagt, die Ähnlichkeit ist überhaupt nicht da. Weil du merkst halt auch, dass die junge Madame Mu-Darstellerin, die hat halt viel dickere Lippen als die ältere sozusagen. Also
eine breitere Nase. So.
Ja. Dafür fand ich den Effekt ganz schön, wo sie sich halt wieder zurückverwandelt hat in diese jüngere, wie sie halt eben so per Stop-Motion-Technik halt eben gezeigt haben, wie diese Altersfalten quasi wieder zurückgehen an der Haut.
Ja, da haben die dann quasi die Hand irgendwie festgehalten wahrscheinlich und haben so nach und nach dieses alte Make-up, was wahrscheinlich nur so geschrumpeltes. Keine Ahnung, nicht Latex, das wird irgendwie so ein Stoff sein, der auf der Haut ist, der wird schrumpelt zusammen, das sieht aus wie alte Haut und dann haben sie wahrscheinlich Stück für Stück abgezogen und dann so.
Ja. Aber das war nett.
Ja, das war nett. Ich finde auch allgemein diese Gore-Effekte, die waren nicht viel oder also auch Spezialeffekte, dafür fand ich die also schon ein Highlight. Manchmal, weil es ein bisschen eklig und albern war und manchmal, weil es völlig albern war.
Ja, vor allen Dingen, weil die auch manchmal so aus Nichts halt kamen, ne?
Ja. Also der...
Also, willst du, ja, du kannst gerne ausführen.
Also das, was ich so eigentlich ganz cool von der Idee fand, war, dass der Killer den Schlüssel in der Hand hat, aber irgendwie die Madame Moon ihn noch so mit ihren Gedanken dran aufhält. Also der Schlüssel wird irgendwie schwer, er kann ihn nicht richtig ziehen und so. Und auf einmal fängt er an, ihm sich durch die Haut zu brennen und zu ätzen. Also der hat in der Hand den Schlüssel, der liegt da so flach drin und dann gibt er brennt quasi so mittendurch. Hat er dann so ein schlüsselförmiges Loch in der Hand. Und das sieht eigentlich ganz cool gemacht. Also siehst du natürlich, dass das irgendwie Plastik ist und halt so und das nicht zu ihm gehört. Aber von der Idee her fand ich das nicht schlecht.
Ja, also das war cool. Also vor allen Dingen auch dieser Special-Effekt, sag ich mal, den haben ja viele, die halt gerade so eher in so diese Ekel-Gore-Richtung gehen, haben ja viele auch verwendet halt, wie sie das halt gemacht haben. Und ich fand das dann auch nett, dass es brennt sich halt dann durch seine Pfote und er versucht natürlich den Schlüssel irgendwie aufzuhalten. Der brennt sich ja aber auch unten noch in den Boden halt mit rein und ist dann halt wie weg. Und er wischt dann halt die ganze Zeit so hin und ah, scheiße, das mache ich jetzt und so weiter und so fort. Das fand ich gut gemacht. Und es geht ja dann aber weiter, das ist ja nur so, ich sag mal so ein bisschen die Spitze des Eisberges. Es gibt dann eine Szene, wo er später halt dann quasi von einem LKW umgefahren wird.
Ja.
Das sah ein bisschen lächerlich aus, weil du siehst direkt, dass eine Puppe umgefahren wird. Aber er liegt dann halt tot unter diesem Laster halt drinne und dann denkst du, okay, gut, das war's jetzt mit ihm sozusagen. Dann siehst du noch, wie so eine Schlange sich halt irgendwie rumschlängelt. Und just in dem Moment kommt diese Schlange auf einmal aus seinem Augapfel irgendwie so raus. Und denkst du, was geht jetzt ab? Das ist so eine Millisekunde. Das hat mich völlig außer Kalten erwischt, ne? Also.
Ja, also das war also dieses. Da kommt ein LKW auf ihn zu, er sieht ihn zu spät und macht so und dann gibt es halt kurz so eine Szene, wie man sieht, wie der LKW eine Puppe umhaut.
Ja.
Ist wirklich nur so eine Viertelsekunde, aber man sieht es trotzdem.
Das Schöne ist vor allem auch, er liegt halt komplett, also diese Puppe liegt halt komplett unter dem Lastwagen. Später, wenn sie ihn dann gleich finden, eine Minute später, ist der halbe Oberkörper irgendwie von der Seite quasi halt bei dem Laster ragt der halt raus irgendwie. Also es liegt halt komplett woanders, wo der umgebracht wurde. Es ist geil.
Und dann hast du halt dann doch diese Szene, wo die Schlange, also die Madam Moon, die hat irgendwie zwei Tiere, die immer helfen, irgendwie eine Schlange, die plötzlich auftaucht, oder eine Katze, so eine Siamkatze, die sie immer bei sich hat. Und ja, da möchte ich dann doch gleich drauf eingehen, weil das war für mich das absolute Highlight, als dann Donald Pleasence, Reverend Morton, in sich die Wohnung von dieser Madam Moon schleicht, um den, keine Ahnung, diesen Totem dazu, oder um sie ganz aufzuhalten. Der Endkampf, denkt man so.
Ja, ja, er will sie ja umbringen halt dann so, dass sie endlich weg ist.
Also er weiß schon irgendwie, wo die ist. Warum er das vorher nicht gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ist auch wurscht.
Ja, oder den Killer hinschickt, ist ja scheißegal.
Naja, auf jeden Fall sagt sie, sie ist auf ihn vorbereitet. Und irgendwie ja. Vorher, sie kann einfach mal so eine Hütte mit ihren Gedanken abbrennen und naja, schön, okay, super verteidigungsmäßig. Das klappt hier alles nicht so. Und dann wird die Kitty losgeschickt.
Das sieht auch so geil aus.
Die Katze. Wie so eine, keine Ahnung, wie der Hund bei Verrückt nach Mary, wenn er angreift. So kämpft er dann mit so einer Puppe, die ihm irgendwie am Arm hängt und versucht, die wegzuschlagen. Manchmal habe ich gedacht, okay, das war die eine echte Katze, die sich ihn so verbissen hat. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob sie die Katze irgendwie gereizt haben mit so einer Plastikhand, damit die sich voll in die verbeißt oder sowas. Aber sieht sehr schön aus. Eine Katze gegen Donald Pleasence. Oh, wer gewinnt da wohl?
Na, weil sie springt ihm ja erst irgendwie so ein bisschen ins Gesicht quasi ja. Halt. Das kann ich mir auch schmerzhaft vorstellen. Und dann schlägt er sie ja so ein bisschen weg, bis sie dann irgendwann wegkriegt tatsächlich. Das ist dann auch, also da haben sie dann, du siehst halt manchmal, wenn es eine Puppe ist und wenn nicht. Und dann, wo er sie wegschlägt sozusagen, siehst du halt quasi im nächsten Kameraschritt, dass die Katze, also wie als ob jemand die über den Boden so gewischt hätte sozusagen, dass die halt dann irgendwie so mal kurz so über den Boden schlittert. Und damit ist aber noch nicht genug, denn dann greift noch die Schlange an. Die wickelt sich nämlich dann auch noch um sein Bein und so weiter und so fort. Und die, da siehst du dann auch, dass es so eine Gummischlange ist, die er dann irgendwann so wegschmeißt ins Aquarium oder was es da ist.
Ja. Und was gibt's noch? Jetzt müssen wir kurz überlegen.
Es geht dann irgendwie weiter, dass er hat ja die zwei Tiere quasi von sich geworfen und geht dann wieder auf sie zu. Und er wirkt sie und sie schreit dann nur so, ja, Gott der Weisheit, hilf mir und so. Und dann erscheint irgendwie hinter diesem Altar, wo dieses Götzenbild drin war, erscheint irgendwie Rauch und das scheint den so abzulenken, dass er sagt, also so nicht, okay, ich jetzt
wieder. Oder es ist halt irgendwie Giftgas, das plötzlich auftaucht.
Ja, so richtig weiß man es nicht. Es sieht halt aus wie weißer Nebel, er fängt auch an so ein bisschen zu husten und ist dann vollkommen perplex, als ob irgendwie das sein Kryptonit wäre und dann geht er.
Genau.
Dann sagt er irgendwie, das Götzenbild ist meins, hör auf, dich einzumischen.
Ja, und dann gibt es halt noch die letzte große Gore-Szene am Schluss, als wir denken, ja. Wir können jetzt, gibt es jetzt doch die große Zusammenkunft Scott versus The Reverend, aber es stellt sich raus, dass die Ehefrau, die immer so im Hintergrund mit rumwirbelt bei dem Reverend und die auch untröstlich ist wegen des Todes ihres Sohnes, die es auch selbst in die Hand nimmt. Die nimmt da eine Knarre und schießt ihn ab vor allen Leuten. Und dann passiert aber Folgendes, der Körper bricht auf und ein Schweinewesen kommt daraufhin vor und sie ruft nur, der ist der Teufel. Das war auch ganz nett.
Weil ich finde das schön, wie halt alle so drumherum reagieren, als ob es das Normalste der Welt wäre. Wie so keiner ist irgendwie komplett perplex. Die Polizisten sind so, ja komm, bringt sie weg, so nach dem Motto. Ja. Und ich dachte, das seht ihr scheinbar jeden Tag irgendwie dort in den harten Straßen auf Miami.
Ja, die Polizisten sind sowieso ein bisschen komisch da.
Die sind relativ schnell d'accord mit der ganzen Sache, ne? Als dann irgendwie rauskommt, ja, chinesische Zeichen und der Auserwählte und so, ja, ich hab's ja immer schon gesagt. Ne?
Ja, das kann nur die einzige Lösung sein. Es muss irgendwas Mysteriöses sein. Nicht irgendwie, dass der Scott tatsächlich die Leute umgebracht hat.
Also wirklich, das muss man sich mal vorstellen, jedem anderen amerikanischen Thriller oder sonst irgendwo, so Fantasy-Film, wenn man es halt so will, da sind die bis zum Schluss, ne, bis die das wirklich nicht mit eigenen Augen sehen, sind die halt total misstrauisch und skeptisch, genau, und halten den unter Augen und so. Und hier so, ach so, ja, das chinesische Zeichen stimmt mit seinem Jahresdatum überein. Das ist selbstverständlich, das muss es sein.
Ja, also, hat die Lösung ja gefunden. 9, 9, 9, ja, 9, ja. 9. Ah, dreh's rum. 6, 6, 6, 6, 6.
Da, Wer hätte das gedacht?
Dong.
Ja, jetzt ergibt es Sinn, dass die Kommode im Haus als einziges nicht abgebrannt ist.
Genau, genau. Da, wo dieser Glücksbringer drin war. Dass ich auch nicht verstanden habe, was das war. Das
ich sag, ja, dieser ganze Glücksbringer ist auch absoluter Quatsch. Naja, also ich weiß nicht, was hast du noch an Highlights? Weil dann komme ich nämlich auch schnell zu den Lowlights tatsächlich.
Ansonsten habe ich noch auf alle Fälle, dass wir unseren Bubi-Index mit diesem Film gewaltig nach oben getrieben haben.
Oh ja, oh ja.
Also wir haben hier einen Bubi-Index von 652,5. Und was natürlich daran liegt, dass wir auch mal damit Striptease-Bar sind, ein oder andere Mal. Wo die junge Dame bei der Arbeit ist. Ich muss aber sagen, dass die Frau als auch ihre Kolleginnen strippen können. Das mit dem Tanzen ist jetzt aber nicht so ihr Ding. Dies ist mehr so, wir hupfen so hin, nicht, die hupfen nicht mal, die machen nur so eins, zwei, links, rechts, also
ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, die meisten Strip-Bars, die irgendwie in solchen Filmen gezeigt werden, da ist es also wirklich meistens so, Hauptsache die sind halt nackt und bewegen sich so ein bisschen sozusagen. Also keiner davon fängt so mal richtig an, sexy zu tanzen. Das siehst du in Musikvideos besser, sage ich jetzt mal.
Also richtig, ja, die sind einfach nur so bewegliche Statisten, so wie so ein NPC, der halt irgendwie im Hintergrund
läuft. Ja, 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 ja. Der hat so zwei, drei Animationen und das war's.
Dafür gibt's dann aber öfters mal so richtige Sex-Szenen. Aber auch manchmal, die keinen Sinn ergeben. Also irgendwie, die sind auf der Flucht und die Striptease-Tänzerin, wie heißt sie nochmal?
Joanna.
Joanna, genau. Die hat halt noch so mal kurz Zeit, sich vom Scott begatten zu lassen. Weil irgendwie
ja, vor allem, ich finde das so geil. Ne? Also die sind halt auf der Flucht. Sie hat halt vorher, weil sie von dem Killer bedroht wurde, hat sie von ihm aufgetragen gekriegt, du gehst jetzt zur Polizei und sagst, der war's so, um halt eben von denen abzulenken. Und das hat sie halt gemacht und natürlich wird dann eben nach dem Scott gefahndet so. Und dann hat der sich bei ihrem Auto versteckt, dann gibt es die Szene in dem Parkhaus sozusagen und dann sind die auf der Flucht so. Er bedroht sie die ganze Zeit mit einer Knarre und sie will natürlich einfach weg so. Und dann sind die in irgendeinem Motel und er sagt halt, ja, du sagst mir jetzt, was jetzt hier los ist und überhaupt so. Und sie so, später, Baby, so, lass es, dann sage ich dir alles später, Baby. Zieht sich aus, geht unter die Dusche, ne? Also gibt ihm schon so eindeutige Signale, wo die Reise hingehen soll. Und er sieht das halt so, fängt dann auch so an, schon so sich irgendwie so ein bisschen halt irgendwie die Jacke auszuziehen. Und dann sagt sie noch so: Überleg dir, was du machst. Du willst doch nicht auch noch ein Vergewaltiger sein. Ja. Lächelt ihn so an, ne? Der so: ja, denkst du jetzt, ja, gut, okay, vielleicht lässt er jetzt ab. Nö, der zieht sich weiter aus, geht mit dir in die Dusche und dann geht's aber ab, so. Genau. Ich hab nicht verstanden, was sollte der Spruch vorher?
Ich auch nicht.
Ja.
Ja.
Na gut, kommen wir mal zu den Lowlights, weil da kann ich nämlich gleich ausführen. Ich finde nämlich sie furchtbar. Also sie ist so ein absolutes Lowlight von mir. Ich finde die passt weder als guter weiblicher Side-Charakter, sag ich jetzt mal, oder als die weibliche Hauptrolle. Ich finde, die ist total vergessbar.
Das stimmt. Also sie ist, ich will jetzt sagen, eine furchtbar schlechte Schauspielerin scheint sie nicht zu sein. Aber sie bringt halt nichts zu, also fügt nichts hinzu, wo du sagst, okay, das bleibt einem in Erinnerung. Die spielt jetzt nicht besonders übertrieben. Die spielt auch nicht besonders schlecht. Die hat ein hübsches Gesicht und so, da kann ich jetzt auch nicht sagen.
Also mein Typ war es jetzt nicht, weil ich finde, sie hat ein sehr markantes Gesicht. Also sie erinnerte mich immer sehr so an Brigitte Nielsen irgendwie.
Ja?
Ja, von den Gesichtszügen schon so ein bisschen. Was mich aber mehr bei ihr gestört hat, ist halt eben, dass sie die ganze Zeit so spielt, als ob du ihr nie trauen kannst und sie eigentlich eher einer von den Bösen ist. Also sie spielt jetzt nicht für mich jemanden, den du halt quasi halt so als nette weibliche Hauptcharakterin nehmen kannst, auch nicht, als sie dann noch dann irgendwann die Zusatzmotivation gibt, die ja auch mal ganz spät reinkommt, dass sie ja eine Mutter ist und ein Kind hat. Also da kommt dann irgendwann noch ganz, ganz spät ein Kind rein und denkst dir, okay, wäre das nicht sinnvoller gewesen, das mal eher reinzubringen? Also das ist...
Ja, ja, und das ist halt auch so, sie ist irgendwie, was soll man das sagen, also das ist schon richtig, also sie kommt nicht so sympathisch rüber, dass du denkst, okay, sie ist auch ein Opfer. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so manipulierend, dass du denkst, okay, das ist eine Böse, die vielleicht geläutert werden muss und sowas. Nee, die spielt dann immer irgendwie mit und irgendwie wechselt sie immer so ein bisschen die Seiten.
Ja, ja.
So zwischendrin.
Ja, ja.
Also, dass er auch dann plötzlich mal zu dem Also, dass sie verrät ja nochmal den Scott währenddessen. Also, genau. Während die auf der Flucht sind, lockt sie nochmal den Killer zu ihm, damit halt ihr Sohn und ihre Freundin, die er auch noch gefangen hält, ihre Stripper-Kollegin, dass er die freilässt. So. Und während er dann den armen Scott vermöbelt und die töten will, du setzt sie sich ins Auto und flieht davon.
Ja.
Und später kommt sie halt wieder und sagt, ach du, war nicht so gemeint. Hast du mich wieder lieb? Ich bin ja so hübsch.
Ja, ja, es wird ja von Madame, vor allen Dingen, er sagt es ja auch nochmal, also er geht ja dann irgendwann zu der Madame Moom halt da in dieses Apartment, also in ihr Apartment da hoch und da ist sie dann auch mit ihrem Sohn und dann sagt er ja sogar auch noch, kann ich dir überhaupt noch vertrauen oder du hast mich jetzt nochmal irgendwie verraten und sowas. Und nur weil es das Drehbuch hergibt, dass es machen muss, habe ich so das Gefühl, sind sie dann halt, sage ich mal, zusammen, beziehungsweise sind sie dann irgendwie auch, können sich gegenseitig vertrauen. Also mir fehlt da so ein bisschen dieser Part dazwischen, weil sie sagt ja nur noch Madame Moon zu ihm sozusagen, ja, sie hat dich zu mir geführt, deswegen ist sie auf der richtigen Seite. Ja, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Also sie hat ihn jetzt zweimal verraten, dass sie wenn die scheiß Schlange nicht da gewesen wäre, wäre der schon zweimal tot gewesen. So. Weil genau. Der Killer war ja kurz davor, ihn umzubringen, bis die Schlange dann im Endeffekt kam. Also eigentlich wäre er wegen ihr schon zweimal draufgegangen sozusagen. Weiß ich nicht, ob ich der da vertrauen kann.
Es wäre cool, sie hat so ein bisschen diese femme fatale Qualitäten, muss man ihr dann sagen. So vom Typ her, könntest du sagen, in so einer Art Krimi-Film, da ist sie dann so ein bisschen die undurchsichtige Verführerin oder sowas.
Ja.
Und es wäre halt, sagen wir mal, also wenn du noch immer nur einen Twist reingebaut hättest, wo du sagst, sie ist irgendwie die Böse dahinter oder keine Ahnung, das hätte ich ihr eher abgekauft, dass sie halt so die unschuldige Dame in Nöten ist, die halt dann sich auf die Seite des Guten schlägt, am Ende. Gerade noch so. Ja, das ist halt, stimmt, die ist schon ein Schwachpunkt bei der Geschichte. Die Frau hat auch, glaube ich, nur diesen einen Film-Credit.
Ja, die hat auch nur den einen tatsächlich. Genau. Ja, ein weiteres, Leute, ist wie gesagt Donald Pleasant für mich definitiv, weil ich den als Obermufti finde ich den echt, vergiss es. Also, hatte ich ja vorhin schon gesagt, für mich war wirklich der Killer eigentlich der Bedrohliche von den Leuten und er so im Hintergrund, er ist ja nicht mal irgendwie besonders charismatisch, dass du jetzt sagen kannst, dass er halt immer schon im Hintergrund die Fäden zieht oder sonst irgendwas. Der interagiert ja auch kaum mit ihm. Das finde ich halt genauso schlimm. Die treffen sich ein, zwei Mal irgendwie und das war's dann halt auch. Und da passiert halt nicht viel. Und ich habe das auch nicht ihm abgenommen, dass der halt so eine große Anhängerschaft hat als irgendwie Sektenführer. Also der war mir zu wenig wahnsinnig, sage ich jetzt mal.
Na, er gibt ja nach außen hin den netten christlichen Pastor. Ist aber, tatsächlich,
aber auch das kaufe ich ihm nicht ab.
Der
spielt für mich einfach schlecht. Also wirklich, wenn ich das jetzt mal vergleichen müsste mit ihm in Halloween zum Beispiel, das sind Welten. Selbst sage ich jetzt mal noch im Kampfgiganten, wenn du jetzt mal wirklich nur von den B-Sachen ausgehst, da hat er sich ja zumindest mal noch einen Kniff einfallen lassen, dass er quasi, wie soll ich sagen, in Erinnerung wenigstens ein bisschen bleibt. Das Einzige, wofür er mir hier in Erinnerung bleibt, ist halt eben diese scheiß Schweinelaute am Schluss, wenn da quasi halt sozusagen Madame Moon ihn so ein bisschen entlarvt, dass er jetzt das Böse ist und quasi verloren hat.
Ja, er ist halt auch so der Bösewicht, der vorher keine Pläne schmiedet. Er ist halt nur hinter dieser Stadt, Tuette daher. Ja, auch irgendwie, ich habe erst gedacht, was ist so ein blöder Ort, die zu verstecken in so einem,
ja.
So einem öffentlichen Bahnhofsschließfach, das ja nicht mehr irgendwie großartig abgesichert ist. Aber außer wie sie verstanden haben, hat ja der Sohn das Ding geklaut und dorthin geschafft. Kann das sein?
Ja, es ist auch so. Ja. Also Madame Moon, das ist, da kann man auch klar als Lowlight sagen, diese ganze Story ist halt so unglaublich sinnlos, verwirrend und dumm. weil es geht ja so los. Der Sohn von Donald Pleasant, also von dem Reverend Mortem, der hat ja ebenfalls dieses Geburtsjahr von dem Scott, dieses hier 6.6.66, so. Ja. Und Madame Moon hat mit ihm quasi vorher erst halt zu tun gehabt und hat ihn dazu angestiftet, dass er dieses Totem halt eben vor seinem Vater versteckt. Okay, von mir aus so. Warum auch immer der dann so durchgeknallt ist, dass der halt dann irgendwie halt hier diese Videos gedreht hat und ein bisschen verschwitzt wird und so, das weiß kein Mensch. Das wird auch nie aufgeklärt oder sonst irgendwas. Er ist tatsächlich dann fast, kannst du schon sagen, so wie Kanonenfutter. Und dann ist der Scott, der dann halt eben anstelle von ihm halt tritt sozusagen und das halt eben jetzt auflösen soll, quasi halt dieses Totem zu ihr zurückbringen. Und ja, also mir tut der Sohn so ein bisschen leid, weil der ist eigentlich so, der ist der Creep, kannst du sagen, halt so der merkwürdige, komische Typ, der halt auch einen relativ schnellen Tod halt einfach stirbt und dann nie wieder auftaucht so. Und wird aber irgendwie so, also es soll so hingestellt werden, als ob er auch so einer dieser Auserwählten halt war. Und das ist, nee.
Das Problem ist halt, weil diese mystische Backstory wird halt nur so zum Schluss noch schnell erklärt.
Ja, mit.
Und
ja,
das
ja.
ist halt, es ergibt, man kann halt vorher keine Hinweise erkennen, weil alles keinen Sinn ergibt, weil so viele Leute da reinkommen und so viele Hinweise, dass man das nicht zusammenfügen kann. Was man zusammenfügen kann, ist die Krimi-Geschichte. Wenn man diese mystischen Elemente weglassen würde, okay, wäre das auch schneller, relativ schnell durchschaubar, aber jemand anderes hätte da vielleicht so ein kleines Sittenbild gemacht, so von wegen Heuchelei beim Pfarrer, der irgendwie so Werte predigt, aber sein Sohn ist voll der Perverse und was weiß ich. Und keine Ahnung, Prostituierte, Stripperin, arme Rikscha-Fahrer, falsche Verdächtigungen und so. Das ist schon irgendwie so klassisches Krimi-Thriller-Material, so Film-Noir-mäßig. Aber ja, es wird nicht ganz klar, wer was hier macht und wie die meisten verhalten sich auch ein bisschen dämlich. Da auch nur oben drauf.
Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Krimi-Geschichte eigentlich der Hauptaspekt war und dieses Fantastische dann noch so im Nachhinein mit reingeschrieben worden ist. So. Also so nach dem Motto, wir müssen mal noch irgendwie einen tollen Kniff mit reinbringen, weil sonst ist es zu langweilig und zu Standard von den anderen Sachen. Das muss ich irgendwie abheben. Weil du hättest genauso gut das einfach schreiben können, dass dieser Referent quasi halt wirklich Dreck am Stecken hat und hat da seinen Killer da, den er da beauftragt, das immer irgendwie gerade zu biegen. Der Sohn hat vielleicht irgendwelches Beweismaterial gegen ihn, was er halt da versteckt hat, wird deswegen umgebracht und jetzt gerät der Scott da irgendwie mit rein. Natürlich hast du jetzt noch die Madame Moon, die du da irgendwie reinschreiben musst, aber die hättest du auch weglassen können, so nach dem Motto. Und dann ist halt eben der Scott die ganze Zeit auf der Flucht so und muss halt versuchen, den Referent am Ende noch irgendwie bloßzustellen. So. Das hättest du alles schön machen können. Du hättest diesen ganzen fantastischen Quatsch, hättest du alles weglassen können. Das hätte dem Film wahrscheinlich also gut getan, das wegzulassen.
Richtig. Und das, aber da wäre wahrscheinlich auch nicht so was Beklopptes dann rauskommen. Dann macht auch weniger Spaß und dann ist halt nur so ein Stino.
Ja, ja, na, das meine ich halt eben. Also dann wäre es halt kein Trashfilm mehr in dem Sinne halt gewesen, sondern dann wäre es halt wirklich ein, ja, wie jeder andere amerikanische Krimi-Film, so nach dem Motto, ja, also aus der Zeit.
Der Fernsehfilm der Woche. Ein Mann. Falsch verdächtigt. Eine Frau aus dem zwielichtigen Milieu. Ein Reverend, der nicht so heilig ist, wie er zu scheinen vorgibt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wobei ich auch fand, dass der Sohn gar nicht mal so schlecht gespielt hat. Also dafür, dass er so kurz nur da war, das war jetzt auch nicht weiters. Ist nicht schlimm sozusagen, sondern er kam eigentlich ganz gut rüber. So. Also war sehr, sehr creepy. Creep-mäßig.
Aber das hat mich halt gestört, weil wenn er doch so einer dieser Auserwählten sein sollte, der ja auch von dieser Madame Moom quasi halt irgendwie dazu beauftragt wurde, seinen Vater aufzuhalten, warum war denn der dann auf einmal so ein verschwitzter, merkwürdiger Wunderling, sage ich jetzt mal? Weil er durchgedreht ist, dann hätte er mir noch einen Schritt dazwischen erklären müssen, so nach dem Motto, weißt du?
Ja. Ja.
Naja, ist auch egal. Das lege ich ihm jedenfalls zu Lasten. Und ja, also wie gesagt, Lowlight habe ich schon gesagt gehabt, ist ja generell die Story. Ich muss halt auch sagen, der Film ist auch stellenweise echt langweilig.
Ja, weil er da irgendwie zu viel will und nicht so ganz nach vorne zieht. Also, weil ja, halt so viele Leute sind, die irgendwie was Verschiedenes wollen und du musst alle irgendwie erklären. Also, das ist halt das Ding. Da wäre weniger, sagen wir, hätten die weniger, also sich auf eine Sache konzentrieren, also vielleicht nur das Mystery-Zeug, dann wäre das vielleicht sogar noch interessant geworden, aber vielleicht auch nur eine Sache davon. Also, es muss ja nicht mal so sein, dass, also für diese Grusel-Hintergrundgeschichte bräuchte es ja nicht mal die Madame Moon.
Nö.
Also du kannst irgendwie erklären, dass der irgendwie mit dem Teufel oder einem Dämon im Bunde ist und es ist an Scott, das rauszufinden und ihn dann bloßzustellen. Und dass da noch eine Tante im Hintergrund ist, die dafür zuständig ist, das kannst du dann Teil 2 machen oder sowas. Ja. Genau.
Ich fand's ja auch schön, dass das ist vielleicht nochmal so ein kurzes Highlight im Endeffekt, dass der Mitbewohner von ihm, dass der dann weggeknallt wird vom Killer. Weil das ist es, der ist die ganze Zeit unsympathisch, ne? Das ist halt echt ein Penner und so weiter und so fort. Der hat irgendwie sein Bein gebrochen, ist auch ein Rikscha-Fahrer und hat aber sein Bein gebrochen, weil er halt irgendwie während, also sturzbetrunken, dass er irgendwie benutzt hat, das Ding. Und hat natürlich einen Unfall gebaut, hat sich jetzt das Bein gebrochen und ist jetzt halt die ganze Zeit zu Hause und der Scott, der muss ja den seine Touren die ganze Zeit mit übernehmen. Und statt dass er dem irgendwie mal ein bisschen hilft oder sonst irgendwas, was sich erkenntlich zeigt, ist er halt die ganze Zeit ein Arschloch zu ihm so. Da habe ich dann irgendwann auch gedacht gehabt, wo der Killer ihn dann halt umbringt so, wo er danach erstmal noch so weinerlich ist die ganze Zeit. Und ich sage, ja, super. Trifft's den Richtigen.
Ja, ein anderes Lowlight ist tatsächlich noch die Musik. Also wir haben es wirklich... Ich habe noch nie gehabt, dass wir gesagt haben, ja, wenigstens war die Musik gut. Ja, aber hier ist es auch wieder sehr nervig. Und irgendwie am Anfang hast du gedacht, dass die Bandmaschine ist ausgeleiert, wo dann die Titelmusik kommt. Das klingt so.
Ja, aber auch die generell der Haupttrack, der ging mir halt auch echt auf die Eier irgendwann, weil das ist ja immer derselbe sozusagen. Da gibt es ja keine Abwechslung oder Nuance oder sonst sowas. Der wird doch dann immer eingespielt und so und irgendwann kannst du es nicht mehr hören.
Jetzt ist so dieses Möchtegern-Miami-Weiß, was so Marimbas sind, die so ding, 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 ding.
Ja, und vor allen Dingen dann so ein bisschen mit so einem asiatischen Touch noch eingehaucht irgendwie, ne? Oh, das klang echt schlimm. Also wirklich, das klingt halt echt so wie bei Karate Tiger die Szene, als er sich immer vorstellt, dass er von Bruce Lee halt trainiert wird. So klingt das, ne? Aber immer so. Bei Karate Tiger haben die das einmal verwendet, dass du halt so denkst, okay, gut, dann wir sind jetzt halt in der richtigen Stimmung und hier benutzen sie es die ganze Zeit.
Ja. 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 Anderes kleines Highlight, was mir noch eingefallen ist, war die Szene dann, das muss man noch sagen, wo der Scott der Joanna auflauert in ihrem Auto. Von wegen sie dann erpresst, von wegen, jetzt musst du mir helfen und sagen, dass ich nicht war. Und wie kann er sie zwingen? Hat eine Spritze gefunden irgendwo am Straßenrand und gesagt, hier, sonst steche ich dich. Ich denke, du bist AIDS ist dir vertraut oder irgendwie so.
Ja.
Vor allem, weil erstmal erwischen vor Lachen, ne? Also.
Ja, vor allem, das war auch so ein Diss gegen die ganzen Obdachlosen und Zeug, irgendwie oder Junkies, ganze Sache, als ob jeder von denen AIDS hätte, ne?
Naja, es war ein Ende der 80er, da war ja alles. Vor allem, ich dachte mir, ist das der Ausgangspunkt dieses urbanen Mythos, dass irgendwie so ein Typ in der Disco rumläuft und aus Rache irgendwelche Leute mit AIDS infiziert und kennst du diese Story?
Ja, ich kenne diese Story. Das ist ja das, womit sie dir immer früher Angst gemacht haben, dass in jeder Spritze quasi dich dann automatisch mit AIDS infizierst, weil ja irgendeiner das dann, naja.
Ja, irgendwann in der Disco läuft immer einer rum, der hat AIDS und hat aus Rache will er andere anstecken und hat eine Spritze dabei mit seinem Blut und irgendwie stüpft er dann die Leute auf der Tanzfläche und die merken dann nichts davon und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn du auf der Tanzfläche irgendwas pieksen spürst, dann war das der. Und der ist irgendwie in jeder Stadt auf der ganzen Welt. Oh, da kann ich eine Geschichte noch erzählen, wo ich nenne keine Namen, Freunde von mir.
Entfernte Bekannte.
Also ich war nicht dabei, ich habe es nur hinterher erzählt bekommen und wie ich es erzählt bekommen habe, wurde ich innerlich immer fassungsloser. Die waren in der Disco, weiters weg in der größeren Stadt, wir kommen ja vom Dorf, und ja, die waren in der Gruppe und dann irgendwie einer von, ich muss dazu sagen, das war nachdem wir die Schule abgeschlossen haben, so in dieser Zeit, ne, noch Zivi-Zeit oder einige schon im Studium. Und dann hat einer von denen, die Geschichte fing an, ja, wir haben noch die ganze Nacht im Krankenhaus da verbracht, das war voll nervig. Wieso war der im Krankenhaus? Ja, weil hier der Dings, der hatte irgendwie gedacht, jemand hat ihn gestupft. Jemand, was? Gestupft? Wie gestupft? Na, er hat da irgendwie halt so eine, da hat er sowas, so eine Wunde oder sowas gehabt und wusste jetzt nicht, ist das ein Fliegen, ein Mückenstich oder ein Stich von einer Spritze. Und Eine von den Freundinnen, die dabei waren, die hat zu der Zeit angefangen, Medizin zu studieren und so hat er geguckt. Und die wusste es auch nicht, was das jetzt war. Kann auch sein, er hat sich irgendwann im Nagel oder keine Ahnung, an der spitzen Stelle irgendwie ein bisschen verletzt, was weiß ich. Hm. Aber natürlich die naheliegendste Erklärung war, da war dieser böse Typ mit der Hitzspritze. Dann sind die mit dieser Story in die Notaufnahme. Und die haben den halt nur so ein bisschen verarztet und wahrscheinlich sich hinterher scheckig gelacht. Noch nicht das Highlight meiner Nachtschicht. Ja. Und was erzählt ihr mir da? Verarscht ihr mich? Nein, das ist wirklich passiert. Ja. Aber ich schütze dich vor allem.
Nee.
Gut, das ist auch eine kleine Story nebenbei. Aber wir kommen mal zur Bewertung. Unsere Prime-Perlen, ja. Von 0 bis 5 Prime-Perlen vergeben wir. Welche Wertung gibst du diesem Film?
Also ich würde dem noch wohlwollend eine 2 geben wollen, weil der hat ja schon so ein paar Trash-Faktoren mit drinne. Ich fand den Gore sehr gut und da waren auch ein paar nette Ideen mit dabei. Aber die Story, die holt mich halt einfach absolut nicht ab. Und außer, sag ich mal, dem Hauptcharakter hast du irgendwie relativ wenig Leute dort, an denen du dich festhalten kannst. Also vielleicht noch den Killer, aber mit dem solltest du ja eigentlich sympathisieren. Aber ich fand den sein Schauspiel ganz gut. Also zumindest, dass er halt eben sehr, sehr einschüchternd war und seinen Plan halt verfolgt. Ja, aber ansonsten ist da halt echt nicht viel drin. Also ich habe wirklich mich teilweise auch ein bisschen echt gelangweilt bei dem Film.
Ja, doch, da gehe ich dann d'accord und gebe auch 2. Also, der hat gute Ansätze zu einem völligen Trash-Unfug, die überschreiten diese Grenze aber nicht. Irgendwie haben die dann doch zu viel Anstand und Berufsvermögen gehabt. Berufsvermögen ist das richtige Wort.
Berufsehre.
Berufsehre, ja. Vermögen, das riecht gerade nach dem Wort. Kompetenz, Vermögen. Ist auch
Du bist bestimmt, weil der im Finanzwesen jetzt arbeitet, deswegen.
auf jeden Fall, also das hätte viel, viel crazier sein können, wenn die nur gewollt hätten.
Ja.
Und die etwas großzügige Nacktheit im Film, so passend für die Ära, für diese Art von Film. Aber ja, die ist auch wieder nur so beiläufig.
Also sollte es ja eigentlich normalerweise auch sein, dass die so beiläufig ist, aber
wobei, sagen wir mal, also dafür, dass du in einem Strip-Schuppen drehst, hättest du da vielleicht auch ein bisschen was mehr inszenieren können, als nur so, dass Frauen, die in einem völlig super hell ausgeleuchteten Saal da so ein bisschen halt hin und her wackeln, da hätte man.
Sagen wir mal so, also dafür, dass so viel Nacktheit da ist, ist sie jetzt auch nicht wirklich spaßig. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass man da sich gut unterhalten fühlt oder so, sondern das könntest du auch weglassen.
Richtig, also da finde ich dann zum Beispiel, dass so ein Film wie Forbidden World, den wir in der ersten Staffel hatten, die machen das dann besser. Das geht halt wirklich um Sex und sowas und dass die Leute irgendwie scharf aufeinander sind und dann irgendwie da was passiert und dass das Monster ein Voyeur ist, was weiß ich. Hier ist es halt so, es passiert halt.
Oder selbst der Krieger und die Hexe, ne, die dann halt, die halt eben die ganze Zeit barbusig rumlaufen lassen, wo es dann fast schon irgendwie so ein eigener Witz wird irgendwie. Selbst diese Bubis damals hier bei Ninja Cheerleaders halt quasi, die einfach mal so kurz eingeblendet werden, wo du denkst, was soll das jetzt so?
Genau, wusste irgendwie die Hauptdarsteller wollten das nicht machen, also nehme ich irgendeine andere Tante und schneide die einfach mitten rein, weil ich wollte das so. Jetzt hole ich das nur nach.
Und hier ist es halt eben, es gehört irgendwo mit dazu, weil wir hier von Strippern reden, aber es ist jetzt hättest du auch eigentlich komplett, also wenn du nicht in der Stripbar jetzt gedreht hättest, hättest du es auch nicht gebraucht, so nach dem
Motto. Die hätte auch eine Kellnerin sein können, das wäre völlig egal gewesen. Also gut, dann wäre sie vielleicht nicht für Geld irgendwie zum Sex vor der Kamera eingestiegen, aber.
Aber selbst bei den Sexszenen kannst du halt sagen, das kannst du auch weglassen. Du kannst sie auch einfach, sag ich mal, so ab Schulterhöhe halt zeigen, die beiden. Ne? Das hätte genau denselben Effekt gehabt.
Richtig. Also, richtig. Also die hätte auch irgendeine Prostituierte sein können, die halt angeheuert wird und.
Ja. Selbst die junge Madame Moon sozusagen, die Szene, die es da von ihr gibt quasi, das hättest du auch nicht gebraucht, du hättest doch einfach das alles zulassen können.
Richtig, also wenn einer gescheit schneiden kann und vielleicht noch alternative Takes findet, kannst du dann die zensierte Fassung ohne Probleme sich am amerikanischen Fernsehen zeigen.
Die wird es bestimmt auch gegeben haben, stelle ich mir gut vor.
Buh. Also sind wir froh, dass sie es nicht gemacht haben. Wir nehmen. Also, genau, so kann man den Film vielleicht zusammenfassen. Von allem, was so Trash ausmacht, ein bisschen da, aber von allem nicht genug.
Ja.
Ja. Damit es dann völlig so durch die Decke geht. Aber naja, vielleicht hat der Regisseur auch andere Filme gemacht. Ja, gut, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Was wird uns denn da erwarten? Wissen wir das schon?
Was haben wir denn jetzt noch auf der Uhr? Wir haben noch diese komischen Nonnen hier, der Sünden, das wolltest du dir irgendwie angucken, einen Film aus den 70ern.
Ach so, irgendwas mit Foltergarten der Lust oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwas in der Richtung, aber da wussten wir auch nicht, ob das irgendwie taugt. Was ich mir ja auf jeden Fall mal jetzt angucken werde, ist dieser komische Nightmare Beach da. Da will ich jetzt mal gucken, was es ist, weil der wird mir so oft angezeigt bei Prime. Ich habe so den leisen Verdacht, dass das halt einfach nur ein stinknormaler Slasher aus den 80ern ist und der uns nicht wirklich Trash mitbringt. Aber ich guck mal rein.
Ja, vom Gefühl her habe ich so, dass der bestimmt genauso aussieht wie dieser Film. Nur ja, wahrscheinlich ja, ja. In LA am Strand gedreht. Ja,
ja, ja, hundertprozentig.
Ja, also es gibt viel zu gucken. Ihr könnt selber gucken, wenn ihr mal eine Idee habt für einen Film, dann schickt ihr sie doch einfach uns hier mal. Call to Action, liebe Hörer. Wenn ihr mal einen Film gesehen habt, der so richtig, richtig albern ist, dann schickt uns den zur Durchsicht. Und dann gucken wir mal, was wir davon halten.
Jawohl.
Ja, zum Beispiel was Titanic oder sowas. Ja.
Kein Quatsch, ja.
Ja. Ansonsten noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag oder was ihr immer tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Jawohl, ade.
Eine Lamaré Audioproduktion.